Herzlich willkommen zum Storypower Podcast. Mein Name ist Ludwig Link. Ich bin der Autor der Unternehmerstrategie Storypower in 5 Schritten zu mehr Sichtbarkeit am Markt. Der Storypower Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenzahl zu verdoppeln und mehr Gewinn zu erwirtschaften. In der heutigen Episode gibt es ein Interview. Hier einige Gründe, warum Sie sich dieses Interview anhören sollten. Zunächst einmal geht es um einen Marketingleiter, der unter anderem auch mal für die Heilsarmee tätig war. Sie erfahren, warum Sie am Eurovisions-Contest teilnahmen, welche Probleme dort waren, wie Sie letztendlich abschlossen. Dann werden wir uns ein Fallbeispiel anschauen aus Ihrem Portfolio Storytelling im Zusammenhang mit dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, EWZ abgekürzt, wie ein Treffen mit einem Menschen in Nepal zu diesem Auftrag führte. Sie erfahren, warum ein Lichtschalter eine Rolle spielt, welche Geschichte Sie entwickelten, die in einen Satz passte. Sie werden auch erfahren, wie die Geschichte verbreitet wurde und wie sie diese Agentur, wie sie selber für sich Storytelling macht. Schalten wir gleich um zum Interview. Herzlich willkommen zum heutigen Storypower Podcast. Heute habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner. Und zwar habe ich festgestellt, seit 2007 sind wir schon vernetzt auf Xing und 2014 habe ich ihn persönlich in Zürich auf der Smart Marketing Konferenz getroffen. Er ist Geschäftspartner einer Agentur, der Enigma, und bringt eben seine Erfahrung, die er vorher so gesammelt hat im Marketing, in diese Agentur Enigma ein. Er gibt sich da seine Leidenschaft hin. Er entwickelt Strategien, State-of-Art Branding für Kunden und die sollen nicht nur überzeugen, sondern begeistern. Da steckt das Wort Geist drinnen, also das heißt, der Geist von ihm soll dann auch auf die Kunden seiner Kunden übergehen. Er hat mit seinem Partner zusammen Büros in Bern und Genf. Es sind 15 Mitarbeiter plus ein Netz von weiteren Partnern. Die Dienstleistungen, die sie anbieten, sind Werbung, Branding und digitaler Wandel, Digital Change. Ich habe 2 Kunden ausgewählt. Einmal Victorinox, da waren sie dabei, einfach das ganze Kampagne aufsetzen bei der neuen Inox-Uhr. Und dann auch zum Beispiel das Einspritzventil aus der ästhetischen Medizin, der Theosyalpen. Ich begrüße heute Martin Künzi. Hallo Herr Künzi.
Guten Tag, Herrling, herzlichen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich schon. Und wir haben im Vorgespräch gesagt, dass wir kurz mal so einen Background, also in die Historie von Ihnen noch gehen. Sie haben eine wunderbare Geschichte erlebt, also so habe ich halt erlebt mit dem Marketing der Heilsarmee und dass wir dort mal kurz mal die Geschichte nochmal aufrollen. Sie haben das fertiggebracht mit dieser Truppe, es waren glaube ich 6 Menschen, oder? Mhm. Am Eurovisionskontext, bis dorthin zu kommen. Erzähl mal, wie ist denn das so abgelaufen, wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt auf die Idee und wie ist es dann in Malmö in Schweden, ne? Wie ist es dann dort gewesen? Ne?
Ja, grundsätzlich ist es sicher wie ein Sechser im Lotto zu haben, wenn man ein solches Projekt durchführen darf. Und eigentlich kann man das ja gar nicht planen. Das ist das Interessante wahrscheinlich auch, das mich an Marketing fasziniert. Es ist vieles wie organisierbar, aber am Ende nicht planbar.
Ja.
Und so das Spannende eigentlich, die gesamte Geschichte bei der Heilsarmee, mit der ist zuerst einmal die Frage, braucht die Heilsarmee überhaupt Marketing? Das ist so die Frage, die man sich wahrscheinlich grundsätzlich stellt. Und ich war 2009, wurde ich angestellt mit dem Auftrag, ein Marketingkonzept zu erarbeiten und eigentlich eine klassische Kommunikationsabteilung zu einer Marketingabteilung überzuführen. Ich wurde dann Leiter Marketing und Kommunikation für die Schweiz, Österreich und Ungarn und war auch Mitglied der Geschäftsleitung und hatte eigentlich klare Vorstellungen, wie man das anstellen könnte und habe versucht, dieses Konzept auf die Beine zu stellen. Und das Schöne ist eigentlich, dass die Heilsarmee sehr breit Anerkennung genießt und sich auch sehr vieles erlauben darf. Das ist wirklich spannend, genau. Und das Projekt mit dem Eurovision Song Contest, das hat sich irgendwo, man hat schon in den 80er Jahren, also 1980, hat man einmal davon gesprochen, man könnte ja einmal eine Heisenberg-Gruppe dorthin schicken.
Ja.
Aber damals war es ja so, dass dieser Eurovision Song Contest tatsächlich noch viel volkstümlicher war als heute und das eigentlich wie nahegelegener gewesen wäre, als es heute ist.
Ja.
Und meine Überzeugung war einfach, in der Heisenberg gibt es auf jeden Fall musikalische Talente, die mindestens so gut sind wie diese jungen Talente, die es heute auf der internationalen Bühne gibt.
Mhm.
Und im Gespräch auch mit verschiedenen Leuten, irgendwo ist dann die verrückte Idee gekommen, man könnte sich ja bewerben. Das ist ja das Schöne eigentlich am Eurovision Song Contest, jeder Mann, jede Frau kann sich bewerben. Und das war im Mai, Größenordnung 2012, als wir uns überlegt haben, wir bewerben uns via YouTube mit einem Clip, mit einer Gruppe und versuchen, ja, was da möglich ist. Was uns sicher war dabei, und das wusste ich zum Vornherein, wenn die Heisenberg am Eurovision Song Contest teilnehmen will, dann werden die Medien darüber sprechen.
Ja.
Das ist wie eine Formel, die ist gar nicht anders möglich.
Mhm.
Und das ist vielleicht so etwas, was meine Überzeugung auch ist, gerade im Bereich der Non-Profit-Organisationen ist es wichtig, nicht immer eigene Bühnen zu kreieren, weil die sind unglaublich teuer, sondern eigentlich Bühnen zu nutzen, die eh da sind, die Interesse haben und auf denen man keinen Schaden anrichtet. Also irgendwo so als Non-Profit-Organisation, ja, irgendwo einen sympathischen Auftritt zu haben an einem Ort, wo man nicht erwartet wird, aber doch gern gesehen ist. Und das haben wir dann so gemacht. Und
okay.
Das Spannende war eigentlich, dass als wir unsere Bewerbung angemeldet haben, kam 20 Minuten und wollte mit uns darüber sprechen. Und 20 Minuten ist tatsächlich das Medium, das dann eine große Welle auslösen kann. Und dann kamen andere Medien hinzu und wollten von uns wissen, was soll das, was steckt dahinter? Und so war man im Gespräch. Und das war eigentlich das Schönste, was einem passieren konnte, einfach, ja, dass man plötzlich Thema wurde, ohne dass wir eigentlich groß irgendwas Werbung dafür gemacht haben. Wir haben ein cooles Video hochgeladen mit unserem Song und haben dann natürlich auch gute Partner gehabt. Wir haben mit Hitmill Studios einen super Song kreieren können und wussten, dass das ein Ohrwurm ist, dass den Leuten gefallen wird. Und die Bandbesetzung haben wir bewusst mit Leuten gemacht, die einfach die Schweiz repräsentieren. Es hat ja vom 20-jährigen jungen Wilden bis zum 95-jährigen
alles dabei, Opa, ja,
hat es alles dabei. Wir haben eine Familienfrau dabei gehabt, wir haben wirklich so, ja, gute Musik dabei gehabt. Und so war irgendwo, die Schweiz sah sich darin. Und das war, glaube ich, ein gutes Rezept insgesamt, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und dann schließlich hin, die Schweiz hat gesagt, die Heisame sollen, ja, Malmö und die,
genau,
Schweiz betreten.
Sie haben das gewonnen da in der Schweiz.
Das gewonnen in Kreuzlingen, genau. Und wir, ja, waren natürlich völlig überrascht. Also, und eigentlich auch überfordert. Weil im Grunde unsere Kapazitäten lagen eigentlich darin zu sagen, okay, wenn wir irgendwo in 20 Minuten und in zwei, drei weiteren Medien präsentiert werden mit unserem Antrieb am Eurovision Song Contest teilzunehmen, ist das gut. Ja. Aber wir haben nicht daran gedacht, was machen wir, wenn wir von der Schweiz ausgewählt werden. Also das ist so ein bisschen, hat uns wirklich ein bisschen überfordert von der Kapazität her natürlich. Und wir haben dann entschieden, ja, das machen wir. Und am Abend dieses Entscheids in Kreuzlingen kam der Verantwortliche für die Unterhaltungsmusik, Sven Saarbach, kam zu mir und hat gesagt, Martin, es könnte sein, dass die Heisenberg Probleme kriegt, wenn sie mit den Uniformen auftreten will in Schweden.
Mhm.
Und das war für uns ganz eine neue Situation.
Ja.
Und ich dachte mir, ja, wenn es nur das ist, ich denke, wir haben auch größere Probleme, die es zu bewältigen gibt. Und dann ist es tatsächlich so gekommen und da habe ich gemerkt eigentlich, wie unglaublich mächtig die ganze Medienindustrie ist. Also sie haben es geschafft, innerhalb zwei, drei Tagen eigentlich die Schweiz aufzubringen, die sich um das Thema kümmerte, darf die Schweiz an den Eurovision Song, mit der Heisenberg an den Eurovision Song Contest, wenn die Heisenberg die Uniform trägt, ja oder nein? Und das ging in die Medien nach Europa, das hat eigentlich ganz Europa hat davon gesprochen.
Was?
Ja, genau. Einfach ein Uniformverbot für die Heisenberg, das war so die Headline. Und das war natürlich ganz spannend einerseits, weil es uns, ja, Druck brachte, wir mussten schnell entscheiden, was tun wir? weil wir hatten ein Konzept, wir wollten mit Uniformen auftreten, ja. Das hat gestimmt. Und wenn die Uniform plötzlich wegfällt, dann fällt ganz vieles vom Charme der Heiseme weg.
Ja, ja.
Und das war eine große Herausforderung und es war auch nicht so klar, wie wir dann auftreten wollen. Und es war nicht unbedingt in erster Linie die Frage, Uniform ja oder nein, sondern es war, wir haben ein Konzept oder wir haben keins.
Ja.
Das war die größere Herausforderung. Am Ende haben wir uns entschieden, eben trotzdem zu gehen, auch mit Uniformverbot, und haben uns da ein neues Konzept überlegt, ein neues Video mussten wir auch drehen, um uns für Schweden auch anzumelden. Mhm. Und haben dann diese ganze Entertainment-Industrie eigentlich mitbekommen, was da eigentlich läuft, bis ein solcher Contest steht. Und was es bedeutet, über fast fünf Monate lang, haben wir mit dieser Band Tournees gemacht. Wir waren in Europa unterwegs, haben für Fans geworben. Es war eine Riesengeschichte. Am Ende durften wir in Schweden auftreten und hatten vom Publikum-Voting her, waren wir im Halbfinale auf den 5. Rang gewählt worden.
Fünf Tage, immerhin, stark.
Und hätten eigentlich im Finale teilnehmen dürfen, aber die Jury des Eurovision Song Contest, denen wir von Anfang an ein Dorn im Auge waren, die hat uns auf den letzten Platz gebracht.
Nein.
Das ist die offizielle Eurovision Song Contest Jury und das war ein bisschen so ein Wermutstropfen, weil wir denken, wir hätten der Europa gut getan in diesem Contest.
Ja, ja, ja.
Genau. Aber so wirklich, ich muss sagen, ist das wahrscheinlich ein einzigartiges Erlebnis, das man als Marketingmensch auch miterleben darf. Ein solches großes Projekt, das am Anfang ganz klein gedacht war, zu leiten. Und vielleicht eine kleine Kennzahl. Wir haben ein bisschen ausgerechnet, wie viel hätte es uns gekostet, wenn wir diese Berichterstattung in den Medien mit den Seraten hätten aufwiegen sollen. Und dann sind wir auf einen höheren zweistelligen Millionenbetrag gekommen.
Ja.
Also unglaubliche Wirkung mit einem ganz kleinen Aufwand insgesamt und deshalb eine gute Geschichte.
Können Sie, eine wunderbare Geschichte. Das ist auch unser heutiges Thema, Storytelling. Wir wollen heute ein Fallbeispiel auch anschauen, das Sie zusammen mit der EWZ in Zürich durchführten. Und Sie haben mir auch so gesagt, dass Sie eine Strategie haben, die Brand-Strategiesystem, in dem das eingebaut ist. Wenn wir trotzdem mal kurz darauf eingehen, was für Schritte das sind und dass wir dann im nächsten Schritt uns mal das EWZ-Beispiel anschauen, was sie da alles gemacht haben. Also die Brand-Strategie ist so ein ganzheitlicher Ansatz, sagen sie da, und da geht es darum, die Strategie, um das Branding erfolgreich zu gestalten. Erzählen Sie mal die Schritte, Ihr System da. Sie haben es auch Public Domain sogar gemacht, habe ich gesehen.
Genau, das ist so. Also vielleicht, das hat mit unserer Agentur zu tun. Wir sind eine Agentur, die eigentlich daran glaubt, dass eine gute Strategie am Ende auch gutes Marketing hervorbringt.
Ja.
Und die Strategie ist oft das Hinterfragen, habe ich die richtigen Ziele gesetzt? Mhm. Und nicht, welches kreative Konzept ist das Beste? Und das Brand Strategy System ist eigentlich, man kann sich das wie ein Puzzle vorstellen. Ganz viele Firmen machen heute sehr professionelles Marketing, haben ganz viele gute Maßnahmen, gute Kampagnen schon am Start, aber oft fehlen einzelne Puzzleteile. Und um diese zu erkennen als Agentur von außen, ist es wichtig, eben aufzuzeigen, oder fast wie eine Checkliste zu haben, um zu schauen, ja, okay, eine Strategie, die ist da, ein Branding, das ist da. Das Design, das passt nicht, das ist nicht durchgängig. Einfach um zu entdecken, wo sind die fehlenden Elemente. Oder die Story, kann man die erzählen, ist die einfach verständlich, ja oder nein. Also so haben wir eigentlich einen Prozess definiert, der mit einer Analyse beginnt und dann eigentlich mit einer Auslegeordnung, was für Möglichkeiten könnten wir uns für das Marketing eines Produktes oder einer Dienstleistung insgesamt vorstellen. Mhm. Und da versuchen wir alle möglichen Richtungen aufzuzeigen, ohne schon einen Favorit zu bestimmen. Und eigentlich in einem nächsten Schritt, wenn es dann um die Strategie geht, geht es darum zu schauen, mit welcher Richtung können wir die besten Ziele erreichen. Das heißt, wo ist der investierte Werbefranken am besten eingesetzt?
Ja.
Das ist der Strategiebereich. Wenn wir dann die Strategie festgelegt haben, und das ist für uns eigentlich eine ganz vom Produkt her eigentlich sehr einfach, das ist eine sogenannte Strategy Map, die eigentlich aufzeigt, welche Maßnahme und welches Tool steht in welchem Zusammenhang zueinander. Und auch, wie sieht der Ablauf aus, wenn eben das Produkt lanciert wird, was genau passiert wann? Und wie holen wir beispielsweise Leute, die einmal unsere Webseite besucht haben, also die des Kunden, wie holen wir die wieder zurück, um einen mehrfachen Kontakt zu generieren? Wir wissen ja heute, dass ein Kauf geschieht nicht beim ersten Kontakt, ein Kauf geschieht nach mehrfachem Kontakt mit dem Brand und erst dann kommt dann die Evaluation, kaufe ich bei A oder bei B ein. Und so versuchen wir eigentlich ein Ökosystem aufzubauen in der Strategie, dass am Ende wirklich die Kunden bei unseren Kunden auch einkaufen.
Ja,
und in dieser Strategie ist auch das Thema Storytelling ein ganz elementares. Wenn man nämlich nicht weiß, was man als Botschaft wirklich vermitteln will, dann fehlt einem die Story.
Ja.
Die Story ist eigentlich nicht eine lange Geschichte mit 17 Kapiteln, sondern ist oft ein Satz, der kurz und prägnant erzählt, wofür steht dieses Produkt, wofür steht diese Dienstleistung und was bewirkt sie bei den Kunden?
Mhm.
Und dann kommt das Ganze mit, welche Maßnahmen werden eingesetzt, wie kann man Mund-zu-Mund-Propaganda einsetzen, wirklich so ein Zyklus, der da folgt und dann eigentlich das ganze Brand Strategy System vervollständigt, sodass man am Ende einen Kreislauf erwirkt.
Ja.
Bei uns auf der Webseite ist es zugänglich, dieses System. Man darf das nutzen, darf es auch anpassen in der Form, wie man es am besten für sich nutzen kann.
Mhm. Gehen wir da das tiefer mit dem Storytelling. Hat mich so fasziniert. Ich habe auch das Thema Storytelling, allerdings für Selbstständige und so Kleinunternehmer eher. Bei Ihnen sind es große Unternehmen, also für mich große Unternehmen, zum Beispiel das EWZ mit 1200 Mitarbeitern. Und dort eine Story fand ich eine Herausforderung. Schauen wir uns das mal gemeinsam dieses Fallbeispiel an. Da haben Sie eine schöne Story entwickelt mit Ihnen zusammen. Wie kam es dazu und was waren so die Herausforderungen am Anfang? Jetzt in dem Fall, das haben wir also auf dem Blog auch veröffentlicht. Also da die Startfragen, wie kam es dazu und was waren so die Probleme am Anfang?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz interessantes Projekt. Interessanterweise, der Projektverantwortliche, der war Strategiekonferenz, unsere Smart Marketing Konferenz, die wir durchgeführt haben, wo ich auch Sie getroffen habe. Und das war auch ein Besucher dieser Konferenz. Und ich habe ihn in Nepal kennengelernt, schon vor dieser Konferenz, per Zufall eigentlich. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und das Spannende eigentlich ist tatsächlich in einer Firma wie dem EWZ reinzukommen und ein Projekt zu lancieren, ist gar nicht so einfach. Ja, also auch darum, weil es sind städtische Werke irgendwo, sie haben ihre Traditionen, ihre Vorgehensweisen. Und was uns half, war eigentlich, dass das Projekt selbst eigentlich ein Guerilla-Projekt war.
Genau. So ein U-Boot-Projekt, ja.
Das ist ein U-Boot-Projekt, genau. Das ist so, dass
unter dem Schirm der Vorgesetzten.
Genau. Das ist ein bisschen so gelaufen. Und zwar ist es so, dass eigentlich das EWZ hatte das Jahr des Solarstroms ausgerufen, 2015. Und diese Unterseeboot-Mannschaft, die hat sich wirklich damit auseinandergesetzt, wie kann das Lettenstromkraftwerk, das Wasserkraftwerk an der Limmat, wie könnte dieser Strom attraktiver verpackt werden, emotionalisiert werden? Und hat nichts mit Solarstrom zu tun, deshalb war für sie äußerst schwierig, auch das innerhalb der Firma zu positionieren, gab ihnen aber auch die Möglichkeiten, eben im Sinne eines Prototypen etwas aufzubauen. Und deshalb, Sie sagen das richtig, es ist bei Ihnen auf dem Blog erschienen, es ist nicht auf der Hauptseite des EWZ präsentiert worden oder wirklich so angepriesen worden, sondern es ist auch wirklich in der ganzen Kommunikation ist es wirklich ein Guerilla-Projekt. Und damit verbunden natürlich die ganzen Schwierigkeiten, die eine Startup-Firma eigentlich hat, innerhalb einer Firma, ist ein Innovationsteam, das dahinter gesteckt hat, teilweise auch mit Ingenieuren, die nichts mit Marketing am Hut hatten. Und so musste man irgendwo die Leute ins Boot holen und mit ihnen gemeinsam wie einen Weg beschreiten. Und dann kamen die Vorgaben des Marketing- bzw. Kommunikationsabteilung des EWZ, die sagten, es gibt kein neues Key-Visual, also kein neues Logo. Wir haben alles so zu verwenden, wie es im Branding-Manual steht und so weiter und so fort. Und damit waren wir ziemlich eingeengt, wenn ich das mal so freundlich ausdrücken darf.
Okay.
Und was wir uns dann überlegt haben, ist, wie können wir ausbrechen dennoch?
Ja.
Dann sind wir eben auf diesen, das war wirklich so ein Dienstagabend, war es, irgend 7 Uhr am Abend, als wir uns einfach noch gesagt haben, wir müssen noch eine Lösung haben. Und dann plötzlich sind wir mit diesem Lichtschalter irgendwo an diesem hängen geblieben. Und unser Designer hat dann ein Zürich-Wappen aus dem Lichtschalter selbst gemacht und da haben wir gesagt, Strom aus Zürich für Zürich, es geht gar nicht besser. Also es war wirklich so, wir haben lange, auch einen langen Prozess, den wir geführt haben, und haben einfach gesagt, jetzt müssen wir noch die abschließende Story finden. Und das war so ein Weg, den wir sagen, der funktioniert einfach. Und damit haben wir eigentlich das Ganze, haben wir das EWZ mit den eigenen Waffen geschlagen, in dem Sinne. Wir haben eigentlich ein Logo entwickelt, aber es ist kein Logo, es ist die Ikone des Schweizer Lichtschalters.
Ja,
aber er ist so logohaft, dass es klar ist, das ist ein Logo. Und, aber es war eben, vom Brand Manual her war es eben kein Logo, weil es der Lichtschalter war. Es war etwas, was sie selbst in Häusern auch montieren. Also insofern hat voll gepasst und sie waren sehr glücklich über diese Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Und eigentlich, wir konnten mit dem Lichtschalter alleine konnten wir die ganze Geschichte erzählen. Was ich vorhin gesagt habe, es ist nicht eine Geschichte mit 17 Kapiteln, sondern es ist eine Geschichte in einem Satz: Strom aus Zürich für Zürich. Mhm.
Damit haben Sie mir die eine Frage schon beantwortet. Die Spezialität ist ja dieser klassische Lichtschalter, der mehr oder weniger so ein Schweizer Name darstellt. Und wie gingen Sie denn mit dem Aspekt um? Das haben Sie jetzt auch gerade beantwortet. Kommen wir zur Entwicklung der Geschichte. Ich habe da so einen Videoclip gesehen von einem jungen Mann, der da im Letten zu Hause ist, im Velo fährt, im Café ist. Wie haben Sie die entwickelt? Oder was war da so die Elemente? Haben Sie eine Formel gehabt? Oder wie entsteht was passiert da, damit so eine Geschichte rauskommt?
Ja, das, was ganz spannend war, eben, weil es so ein Guerilla-Projekt war, auch innerhalb des EWZ, der Projektleiter, der ist selbst einfach extrem überzeugt von diesem Projekt, von diesem Produkt an sich. Und das macht das Ganze sehr einfach, weil er einfach sagt, hey, wir müssen diese Emotion, die ich gerne vermitteln möchte, die müssen wir in Bilder reinbringen und in eine Handlung reinbringen. Und dann haben wir diese Person charakterisiert. Wir haben gesagt, wie sieht er aus? Wer ist das? Was hat er für Kontakte? Und eigentlich so die Idee war ein ganz normaler Tag eines Bewohners der Stadt Zürich und bewusst ein bewusst lebender Mensch eigentlich, nicht jemand. Es war jemand, der sich Gedanken macht, auch über die Welt, über die Gesellschaft, Gesundheit, einfach so diese typische neuzeitliche junge Generation, die sich verantwortlich fühlt für was danach kommt. Dann haben wir sicher, wenn man das Video anschaut, ist es ein bisschen ein Wohlfühlvideo auch. Also irgendwo man schaut es gerne an, es sind super schöne Bilder und wer geht nicht gerne in einen Vinylplattenshop und hört sich Musik an mit der Freundin und so. Es sind so Auszüge, die man sich eigentlich wünscht, man hätte diese im Alltag. Und so haben wir versucht, die Emotion eigentlich auf dieses Stromprodukt zu übertragen, was ja nicht so einfach ist, weil Strom ist ja nicht emotional. Strom ist einfach
ist nicht
sichtbar, ist ein Aus. Und da haben wir versucht, wie eine Geschichte darum herum zu bauen. Und wir haben überall überlegt, wo brauchen wir Strom? Und haben versucht, solche Situationen eben bewusst zu zeigen. Und dann haben wir natürlich, uns war es wichtig, es ist ein teures Produkt im Vergleich zum normalen Strom, den man kauft. Deshalb haben wir auch die ganze Kameraführung, die ganze Stimmung im Film selbst, die ist eigentlich eher ein Prestige-Bereich und nicht irgendwo im Low-Budget-Bereich.
Ja, sieht aus wie so ein Kinofilm.
Genau,
Von der Aufnahmequalität her und wenn man die Lichter anschaut, die Farben, die so gewählt worden sind und auch die mit den Drohnen, die da auch teilweise eingesetzt worden sind.
Genau.
Also sehr, sehr aufwendig.
Wenn man ihn anschaut, glaubt man, es sei ein sehr teurer Film gewesen. Ja. Wir haben aber, und das ist wieder ein Guerilla-Projekt, Budget war nicht ein riesiges vorhanden, wir haben einen Partner gesucht, der uns eigentlich für wenig Geld einen solchen Film mit dieser Stimmung produzieren kann.
okay.
Genau. Aber ich habe verschiedene Leute schätzen lassen, was dieser Film gekostet haben möge. Und so durchschnittliche Kostenpunkte genannt wurde 40.000.
Ja, ich hätte jetzt 50.000 gesagt. Ja.
Genau, sie wären auch gut im Durchschnitt. Sie würden ein bisschen hochziehen, aber es ist so 40.000 ist mir das, was man geschätzt hatte. Und es war ein Bruchteil davon.
Den Mann, den Sie porträtieren, ist der auch aus dem Projektteam gewesen oder haben Sie den irgendwie sonst gefunden?
Nein, wir haben uns überlegt, was brauchen wir für einen Typen?
Ja.
Und da haben wir ein bisschen Scouting gemacht und wir wollten nicht einen Schauspieler haben, aber wir wollten jemanden, der schon einmal auf einer Bühne gestanden ist. Und er ist Musical-Darsteller und hat in 2, 3 Musical als Amateur mitgemacht und hatte so irgendwo den Zugang zu diesem Thema. Und er war im September, ist er nun nach London gereist, an eine Musical School und hat deshalb das als Übung für sich auch nehmen können, weil er so Auditions hatte und gerade in dieser Sommerzeit ohnehin viel auf die Bühne musste und war für ihn eine zusätzliche Möglichkeit, eben sein Talent einzubringen. Und tatsächlich, er hat diese Rolle sehr natürlich gespielt, aber es ist nicht ein Schauspieler. Also ich denke, es hat sehr gut gepasst. Und er lebt eigentlich diese in dieser Gesellschaft, so wie er sich gibt.
Aha. Was gab es noch für Herausforderungen beim Entwickeln der Geschichte?
Ja, Herausforderungen sind immer, dass man in kurzer Zeit irgendetwas erzählt, dass das Gegenüber, der Betrachter am Ende auch sagt, ja, ich habe verstanden, worum es geht. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, in kurzer Zeit etwas Gutes darzustellen. Und wir haben versucht, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Film zu arbeiten. Das war auch ein Teil, dass wir haben vorher einen Storytelling-Workshop gemacht mit den Leuten vom EWZ und haben auch gesagt, wie können wir die Charakteristik dieses Films kreieren. Und ein Beispiel war, wir haben denen den Titel Motion gegeben. Also die Geschwindigkeit ist Teil des Storytelling. Man sieht im Film, wenn man den gut anschaut, es gibt Slow-Motion-Elemente und dann gibt es auch Elemente, wo es relativ rasch geht. Also so Schlag auf Schlag und dann plötzlich wieder genau zurückgenommen die Geschwindigkeit. Und das hat sehr viel mit Storytelling zu tun, weil der Betrachter erlebt etwas, aber er kann nicht genau umschreiben, was es ist. Mhm. Das hat alles damit zu tun, eben wie kann man in kurzer Zeit eine so spannende Story kreieren, die einfach mehr vermittelt als nur das, was man sieht, sondern auch eben das, was man fühlt.
Ja, kommen wir zum Verbreiten der Geschichte. Wie ist die Story verbreitet worden? Geht es auf so viele Kanäle? Ist über Print verbreitet worden, dass da Texte gab? Was haben Sie da gemacht?
Ja. Da haben wir ein begrenztes Budget zur Verfügung gehabt. Daneben ist eine große Plakatkampagne des EWZ gelaufen zum Thema Solarstrom. Mhm. Also was wir nicht konnten, ist eine Konkurrenzkampagne laufen lassen auf dem Platz Zürich mit dem Thema Wasserkraft. Und das ist für uns von Anfang klar gewesen und ich glaube, es ist auch eine Stärke unserer Agentur. Wir sind nicht eine klassische Medienagentur, die mit dem kreativen Konzept auf dem Plakat beginnt, sondern wir überlegen uns in der Strategie, wo ist der investierte Werbefranken am besten eingesetzt. Ja. Und da sind wir stark im Bereich des Online unterwegs gewesen jetzt für diese Story. Wir haben via Facebook, YouTube und auch über Google haben wir die Webseite, es hat eine Landingpage gegeben zu diesem Produkt, haben wir diese Webseite beworben, haben dann auch über YouTube haben wir den Film verbreitet und alle die Leute, die auf den Film geklickt haben, den sich angeschaut haben, denen haben wir dann auch Werbung gezeigt zum Thema Lettenstrom, eben worum es eigentlich ging, das Produkt selbst. Und wenn die Leute dann auf die Landingpage gekommen sind, haben sie diesen Wiedererkennungseffekt gehabt. Ah, da ist dieser Film, den habe ich ja kürzlich geschaut. Also irgendwo eine Vertrautheit zu schaffen mit der ganzen, mit der ganzen Thematik. Aha.
Jetzt noch, Erfahrung, wie messen Sie den Erfolg von der Kampagne? Messen Sie das überhaupt oder ist das Projekt, nachdem das jetzt der Clip, die Story gestanden ist, für Sie erledigt gewesen? Was kam danach? Feedback, wenn wir dort noch kurz drauf eingehen und Erfolgsmessung, was ist da passiert?
Wir haben jetzt gerade kürzlich haben wir eine Offerte geschrieben für einen Kunden im IT-Security-Bereich und wir stellen fest, wenn ich diese Offerte einfach dem Kunden abgebe, dann sagt er, das ist viel Geld. oder sagt, okay, das passt, oder sagt, ich habe mehr Budget. Mhm. Aber eigentlich weiß er oft nicht, was kriege ich dafür. Und deshalb ist im Strategiebereich ist für uns ganz wichtig, dass wir Kennzahlen festlegen, Kenngrößen, wo wir sagen, okay, uns ist wichtig, dass wir beispielsweise so und so viele E-Mail-Adressen generieren können, dass wir beispielsweise so und so viele Leute auf die Webseite bringen und einfach, dass wir eigentlich Kennzahlen schon im Strategiebereich festlegen und sagen, diese wollen wir dann auch messen. Und dann können wir auch sagen, war es erfolgreich oder nicht. Mhm. Und für uns ist das, die Messung extrem wichtig, weil wir eigentlich das ganze Online-Marketing, das steuern wir fortlaufend. Das heißt nicht, wenn wir am Anfang sagen, irgendwo 60% des Budgets fließt in Google-Werbung, irgendwo 40% investieren wir auf Facebook. Mhm. Heißt nicht so, dass es bis am Ende so bleibt.
Ja.
Wir haben hatten wir eine Kampagne am Laufen, wo wir gemerkt haben, dass die Facebook-Kampagne einfach nicht gelaufen ist. Das hat einfach viel zu teure Klicks gegeben.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, Facebook stoppen wir und haben alles in die Google-Werbung investiert. Und das ist das Schöne eigentlich am agilen Marketing, so wie wir es nennen, dass man flexibel bleibt und eigentlich eine Kampagne zwar plant, die Kenngrößen definiert, auch was erreicht werden müsste. Und wenn es nicht so läuft, sich hinterfragt, was müssen wir ändern? Und daneben unterwegs eigentlich ändern. Und dann erschrickt man am Ende nicht, wenn man sieht, es ist so oder eben anders herausgekommen, weil man schon auf dem Weg dahin sieht, okay, Facebook funktioniert nicht oder Facebook funktioniert oder andere Netzwerke nutzen auch oft LinkedIn oder sonst im Bereich Content-Marketing sind wir recht stark unterwegs, dass wir Content-Plattformen nutzen und die Inhalte, die wir produzieren, möglichst breit an die Zielgruppe verbreiten. Aber eben nicht allen zeigen, sondern eigentlich den Leuten zeigen, die zur Zielgruppe gehören.
Ja, das lässt sich wunderbar selektieren, zum Beispiel bei Facebook, dann kann man ganz genau die Zielgruppe auswählen, Google auch. Ja.
Genau.
Hat man ja heute die Möglichkeiten, das genau zu bestimmen.
Was noch spannend ist, manchmal muss man ein bisschen einen kleinen Kompromiss machen. Wenn man nämlich die Zielgruppe genau einstellt, ist es oft so, dass unser Kunde die Werbung nicht sieht, weil er ja nicht Zielgruppe ist.
Und ja, klar, ja. Ja, ja. Ja, klar. Das sind ja die Kunden seiner, also die Kunden von ihrem Kunde ist es ja. Das ist ja nicht immer, nicht gleich identisch. Ja.
Was wir dann einerseits machen, ist, wir machen Screenshots, um zu zeigen, wo die Werbung gezeigt wurde. Und die Kundenzielgruppe ein bisschen so aus, dass der Kunde auch hier und da seine Werbung sieht.
Okay, klar. Ja.
Genau, es ist einfach die Frage, das ist so ein bisschen das, was man abschätzen muss, wie weit hat der Kunde verstanden, wie wirksam das ist, wenn er es selber nicht sieht, ob er daran glaubt. Oder ob er es auch selber sehen muss. Und da können wir natürlich schon, beispielsweise, wenn der Kunde einmal auf seiner Webseite war, können wir ihm auch eine Werbung einblenden. Das heißt, es wird relativ bald einmal vorkommen. Und so ist er dann recht bald einmal auch zufrieden.
Ja, genau. Oder Klickzahlen, je nachdem, halt, was halt gerade angesagt ist.
Die Reports, genau. Die sind
bei den Reportzahlen natürlich, ja. Genau. Ja, die abschließende Frage, die ich habe noch, sonst, was haben Sie sonst für Erfahrungen mit Storytelling? Wir haben jetzt ein Beispiel uns angeschaut, Ihr Auftrag bei der EWZ in Zürich. Was haben Sie sonst noch Erfahrungen in Storytelling? Setzen Sie es im Unternehmen auch zum Beispiel ein, mit den Mitarbeitern, zu sich selber, Kunden? Ja. Was sind da Ihre sonstigen Erfahrungen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir gerade im Moment sind wir mit unserer Agentur in einem Rebranding-Prozess, weil wir sagen, wenn wir unseren Kunden helfen, ihre Marke neu zu positionieren und es selbst für uns nie gemacht haben, dann haben wir es nicht am eigenen Leib erfahren. Und wir versuchen eigentlich das, was wir den Kunden empfehlen, auch für uns ernst zu nehmen, weil sonst glauben wir, dass wir nicht glaubwürdig sind.
Ja.
Und wir sind jetzt gerade in einem Prozess. Es wäre nicht nötig, dass wir bei uns ein neues Branding und eine neue Positionierung suchen. Ist wirklich nicht nötig, also weder von den Kunden her und auch von der Art und Weise, wie wir uns präsentieren, glaube ich, funktioniert das recht gut. Aber wir sagen, wir wollen daran lernen. Und so haben wir gerade im Moment haben wir einen Prozess, wo wir für uns selbst mit einer Methode, die unsere Strategic Designer entwickelt hat, er sagt ihm der Methode Shit Ideas.
Shit Ideas.
Genau, und da geht es darum, möglichst in kürzester Zeit 100 Ideen zu generieren zu einem bestimmten Thema.
Ja.
Und hier haben wir versucht, möglichst nahe an 100 Ideen zum Thema, welche Story erzählen wir zu kommen, okay, und haben so eine Matrix eigentlich geschaffen mit eben beinahe 100 Geschichten, die wir dann als Team ausgewählt haben, welches ist die beste, wo wollen wir vertiefen, und jetzt sind wir genau in diesem Prozess, wo wir diesen Freitag eigentlich festlegen werden, welche Story erzählen wir. Und das ist ganz spannend, weil es uns selbst angeht und jeder sagt, es ist eigentlich meine Firma, ich weiß genau, was unsere Geschichte ist. Und dann merkt man plötzlich, wir sind in Bern im Büro, sind wir 6 Leute, in Genf sind wir 13 Leute, also 19 schon etwas mehr als auf der Webseite, aber da merken wir, wir haben auch 19 Geschichten. Und jetzt geht es darum, eigentlich die Geschichte zu finden, wo wir uns alle darunter auch sehen. Das ist eine aktuelle Erfahrung, die wir selbst gerade machen. Mhm. Und dann ist halt oft so, dass Kampagnen, in der keine Geschichte zugrunde liegt, die sind irgendwo leer. Und wir haben gerade im Bereich auch in politischen Kampagnen und so, ja, wo wir hin und da arbeiten dürfen, merken wir, wie wichtig es ist, eine Geschichte zu erzählen, die nicht auf Fakten basiert und die alles exakt wiedergibt, sondern eine Geschichte, die den Leuten auch bleibt. Und das ist das, was eben auch im politischen Bereich sehr, sehr interessant sein kann, eben eine Geschichte zu erarbeiten. Mhm. Und sobald es eben darum geht, Kunden zu gewinnen, die sich mit einem Brand identifizieren wollen, mit einer Marke identifizieren wollen, die müssen wissen eigentlich, bin ich Teil dieser Geschichte oder nicht? Und das ist das, was wir versuchen, eigentlich nicht nur die Geschichte aus der Optik unserer Kunden zu schreiben, sondern die Geschichte so zu schreiben, dass die Kunden irgendwo Mitdarsteller in dieser Geschichte werden und sich dort auch ihre Rolle einnehmen können. Ja.
Wann hören wir Ihre Geschichte?
Unsere Geschichte, die wird nächstes Jahr sein. Genau, wir haben uns einen Zeitplan gemacht und manchmal macht man sich ja irgendwo, nimmt sich Großes vor, dass es nächstes Jahr sein wird. Das ist völlig klar. Ja. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir das schaffen, was wir machen möchten, was wir machen wollen. Eigentlich wäre es schön, wenn man alles auf Tag X tun könnte, Website, Visitenkarten, alles am gleichen Tag eigentlich online schalten und die Kunden sagen, wow, das war wie Salt, die von Orange zu Salt gewechselt haben innerhalb einer in der kürzesten Zeit und innerhalb eines Tages. Wenn wir das schaffen, sind wir super. Vielleicht schaffen wir das nicht ganz, weil es ist für uns nach wie vor ein Nebenprojekt, aber man arbeitet immer dran.
Okay, Herr Quincy, vielen Dank für dieses spannende Interview. Gerne. Und ich freue mich dann auf ein persönliches Treffen, sei es in Zürich mal wieder. Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Ling. War angenehm und alles Gute.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bewerten Sie diesen Podcast auf dem Portal, das Sie abonnierten. Weitere Informationen, Shownotes finden Sie auch auf meiner Internetseite www.storypower.ch. Speziell jetzt diese Episode www.storypower.ch/Künzi. Künzi wird geschrieben mit K-U-E-N-Z-I. Denken Sie daran, wo ein Wille ist, ist auch eine gute Story. Ihr Ludwig Link.